Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wie bekommen marginalisierte Gruppen eine Stimme? Eine Diskussion, die in den letzten Wochen seit des gewaltsamen Todes von George Floyd und der Black Lives Matter-Bewegung erneut aufgeflammt ist, auch in der Popkultur. Dabei haben Schwarze, haben queere Stimmen seit jeher Einfluss auf Kultur. Denken wir allein an Ballroom- und Hip-Hop-Kultur. Ein Stichwort dabei ist auch Intersektionalität, also Form der Mehrfachdiskriminierung. Über dieses Thema habe ich vor der Sendung mit diesen beiden Frauen gesprochen.
Hey, wir sind die Homies. Ich bin Lucia.
Und ich bin Gisem.
Und das ist unser Podcast,
die RealitäterInnen.
Hier geht es um Realitäten, die im Mainstream nur selten bis gar nicht vorkommen. Wir selbst sind Frauen of Color, das heißt, wir werden nicht als weiß wahrgenommen. Und wir beschäftigen uns schon sehr lange mit Themen und Identitäten abseits der Mehrheitsgesellschaft.
Lucia Luciano und Gisem Adiyaman sind die Macherinnen des RealitäterInnen-Podcasts, in dem sie mit ihren Gästen über kulturelle Aneignung oder Transfrauen of Color im Feminismus sprechen. Außerdem organisieren sie in Berlin die queer-feministische Partyreihe Homies. Und meine erste Frage an sie war, warum sie es für notwendig empfunden haben, diese Projekte auf die Beine zu stellen.
Also unsere Partyreihe haben wir 2017 gegründet, weil wir festgestellt haben, dass es irgendwie eine Lücke gibt, besonders im Bereich Hip-Hop, R&B, dass Frauen da stark unterrepräsentiert waren, auch queere Menschen, zumindest als AkteurInnen in dem Bereich. Und ganz konkret gab es dann eine Story von einer Party, die irgendwie mit Weiblichkeit geworben hat, sowohl in der Ästhetik als auch im Titel der Party und der Musikauswahl. Und als ich dann damals da hingegangen bin, war ich total entsetzt festzustellen, dass keine einzige Frau irgendwie in die Orga dieser Party eingebunden war oder an den Decks stand. Und habe dann das Gespräch mit den Partyveranstaltern gesucht und festgestellt, okay, da ist irgendwie nichts zu machen. Wenn man was ändern möchte, dann muss man das irgendwie selber machen. Und bin dann an Lucia herangetreten, die auch total irgendwie die Schnauze voll hatte von der Hip-Hop-Party-Szene. Und auch einfach, weil sie nicht so queer-inklusiv ist. Und so entstand dann die Idee zu der allerersten Homies-Party, die noch gar nicht so als Reihe geplant war, wie sie dann später wurde. Aber durch den Need dann einfach sich dazu entwickelt hat.
Welche Erfahrungen habt ihr ansonsten gemacht in der Hip-Hop-Szene, in der Party-Szene als Frauen, die Hip-Hop hören?
Ich glaube, dass es oftmals ist, dass es gerade auf Hip-Hop-Partys einfach einen krassen Männerüberschuss gibt. Und ich glaube, bei unserer Party, oder nein, es ist so bei uns, dass bei uns 70%, wenn nicht sogar manchmal 80% Frauen und queere Menschen kommen. Und da einfach der Vibe total anders ist. Und das haben wir halt auch geschafft, weil wir halt einen Space geschaffen haben, wo sich halt diese Menschen halt wohlfühlen. Wir haben zum Beispiel eine Hausordnung oder arbeiten mit einem Awareness-Team, weil oftmals, wenn es Vorfälle gibt, Security nicht so wirklich darauf reagiert. Und dadurch halt einfach einen Raum geschaffen, bei dem sich halt Frauen, Queere, Non-Binäre, Transpersonen einfach wohlfühlen können.
Genau, und halt auch bei uns legen keine straighten Cis-Männer auf, wie auf den meisten Hip-Hop-Partys, sondern wir versuchen eben alle anderen Identitäten zu highlighten in den Performances, an den Decks irgendwie, in der Musikauswahl und so weiter und so fort, damit eben so ein anderes Machtverhältnis auch in dem Raum geschaffen wird.
Und wenn Sie diese Partys organisieren oder auch GästInnen in Ihren Podcast einladen, von welchem Intersektionalitätsbegriff Verständnis gehen Sie da aus?
Ich meine, dadurch, dass wir selber mehrfach diskriminiert sind, dadurch, dass wir beide Frauen sind, dadurch, dass wir schwarz und of color sind, dadurch, dass wir uns auch als queer identifizieren, kommen da schon mal drei Komponenten zusammen, die irgendwie miteinander verschränkt sind. Und das geht ja nicht nur uns so, sondern das geht ganz vielen Menschen so. Und es gibt ja noch andere Komponenten, die dafür sorgen können, dass man diskriminiert wird. Also so Ableism gibt es ja auch oder auch einfach so Lookism von Körperform und so weiter ausgehend. Und das muss alles berücksichtigt werden. Wenn das unsere Realität ist, dann betrifft das halt auch genauso andere Leute und braucht halt diese Räume, wo wir zumindest die Gewissheit haben, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, wo wir uns wohler fühlen können.
Wo man einfach sein kann und über gewisse Dinge sprechen kann, die ja sonst nicht angesprochen werden, die aber eigentlich in unseren Kreisen da sind und sowas wie so ein Knowledge-Sharing halt auch dadurch schaffen, indem wir zum Beispiel unseren Podcast nutzen und AkteurInnen aus unserer Community einladen und mit denen halt über ihre Realitäten sprechen.
Ich habe jetzt aufgehorcht bei dem Begriff in unseren Kreisen. Ich weiß, dass viele Menschen den Begriff Intersektionalität sperrig finden oder auch Ableism gar nicht kennen. Haben Sie da manchmal Angst, auch in der eigenen Blase zu bleiben oder die Angst, wen kann ich darüber hinaus noch erreichen?
Ich glaube, das war schon von vornherein bei uns der Anspruch, diese akademische Welt auch ein bisschen auf den Boden zu holen, weil halt nicht jeder Politik studiert hat und sich auch nicht jeder mit diesen neuen Begriffen und Strömungen auseinandersetzt. Aber genau da haben wir halt auch einen Need sozusagen gesehen, den wir sozusagen herstellen wollten mit dem Podcast, dass wir versuchen, dort halt auch Begriffe zu erklären, die für einige sehr geläufig sind. Und eigentlich versuchen, so eine Brücke zu schlagen zwischen denen, die sich dafür interessieren, die halt da irgendwie anknüpfen möchten an den akademischen Diskursen, aber halt auch an den Community-Diskursen.
Genau, und ganz viele dieser Themen sind auch irgendwie im englischsprachigen Raum total ausführlich diskutiert und so. Und das ist ja auch wieder so eine Sache von Zugängen. Wer hat dann Zugang zu diesen Diskursen? Und wir möchten das halt auch einfach so runterbrechen, dass es auch von einem deutschsprachigen Publikum verstanden werden kann. Und deswegen ist der Anspruch bei uns im Podcast auch, die Begriffe zu erklären oder sonst auch auf Instagram gewisse Diskussionen zu führen und Konzepte nochmal ausführlicher zu diskutieren.
Mhm. Nun erlebt man aktuell, dass Serien wie Pose oder Queer Eye auch einem Mainstream-Publikum zugänglich gemacht werden und dadurch auch queere Schwarze, Of-Color-Perspektiven da reinfinden. Wo findet man denn noch all diese Perspektiven in der Popkultur, vielleicht auch weiter in der Vergangenheit? Man empfindet das manchmal, als würde das wie Kai aus der Kiste kommen.
Also queere oder auch Trans-Repräsentation in der Popkultur oder sagen wir zumindest in Film und Fernsehen war früher total problematisch. Also es gab sie, aber wenn man sich zum Beispiel die Disclosure-Dokumentation anschaut auf Netflix, die ist jetzt neu rausgekommen die Woche, da geht es eben um Trans-Representation im Fernsehen und das ist total schrecklich irgendwie, wie das früher gemacht wurde. Also es wurde halt immer über die Menschen gesprochen und irgendwie durften sie sich nie quasi selbst repräsentieren in ihrer Vielfältigkeit. Und ich finde dann so Sendungen wie Pose zum Beispiel machen das total gut, weil eben sowohl in der Produktion als auch vor der Kamera irgendwie betroffene Menschen sind, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Und das ist total wichtig. Und ich glaube, so langsam merken die Menschen, dass es notwendig ist, irgendwie, dass es nicht mehr so läuft. Auch Call-Out Culture hat, glaube ich, so ihren Beitrag dazu geleistet, dass einfach bestimmte Sachen heute nicht mehr klar gehen, so wie früher. Und auch in der Musik. Ich meine, es gibt super viel Musik von queeren Artists, Genres, die von queeren Artists begründet wurden, wo dann irgendwie aber auch leider die Wurzeln so ein bisschen verwischt wurden und so. Genau, also so viel zum Thema Queer und Trans Representation.
Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es ja diese ganzen Bewegungen schon einfach seit Ewigkeiten.
Voll.
Also so Ballroom, wann ist das entstanden? In den 80ern? Ja, also diese Bewegungen oder diese Menschen gibt es halt schon immer. Es ist nur einfach jetzt an der Zeit, dass sie halt auch einen Platz sozusagen in der Medienlandschaft bekommen.
Wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Film Paris is Burning, das ist ja so eine Doku, auf der dann auch die Pose-Serie aufbaut, da ist es eben noch genau so gewesen, wie wir halt meinten, dass über die Menschen berichtet wurde quasi. Also dass man sich als nicht beteiligte oder nicht betroffene Menschen in diese Spaces begeben hat und diese Menschen dokumentiert hat, die davon leider nicht so viel hatten letzten Endes. Und wenn man sich so Interviews anschaut mit den Protagonistinnen aus dem Film, dann wird man auch sehen, dass die da halt total gemischte Gefühle zu diesem Film haben.
Breitere Bekanntschaft oder Berühmtheit hat ja die Ballroom- und Voguing-Bewegung auch bekommen durch Madonna und ihren Hit Vogue, also durch eine weiße Frau. Da kann man das Gefühl bekommen, dass die Wurzeln so verwischt werden im Laufe des Diskurses. Warum passiert das immer wieder, so wie Sie es auch beschrieben haben?
Es ist, glaube ich, nicht nur Voguing. Es sind, glaube ich, so fast jedes Musikgenre hat einen schwarzen Ursprung, wenn wir uns Rock'n'Roll anschauen, der total von Blues und Gospel beeinflusst worden ist. Und auch es immer wieder eigentlich Musiker gab, die sozusagen Musik hervorgebracht haben und wo dann Weiße, die das so ähnlich gemacht haben, dann dafür berühmt geworden sind und ihr Leben total irgendwie aufbessern konnten, wohingegen irgendwie die schwarzen Pioniere voll oft einfach ihre alten, also ihre ursprünglichen Jobs behalten haben und eigentlich nie so einen Durchbruch erreicht haben. Und das sehen wir halt in total vielen Musikgenres, das sehen wir auch in Fashion. Das betrifft auch nicht nur die schwarze Community, das betrifft ganz viele Kulturen, die unterdrückt werden von der Mehrheitsgesellschaft.
Und das ist da eigentlich nur etwas, was sich wiederholt hat. Dass Madonna sozusagen wie so ein Sprachrohr das in die weiße Community bringt. Und letztendlich hat sie das vielleicht so populär gemacht, aber den Communities ging es dadurch nicht gleich besser. Also es war dann nicht deshalb angesagt.
Ich würde auch sagen, es ist ja nicht so gewesen, als wäre Madonna dann bei dem Thema geblieben. Es war halt für sie eine Zeit oder eine Phase, an der sie sich abgearbeitet hat. Und als es dann für sie nicht mehr irgendwie trendy war oder einfach der nächste Trend um die Ecke kam, war das Thema dann auch wieder gegessen und somit auch die Aufmerksamkeit, die die Ballroom-Community dadurch bekommen hat. Also es ist einfach nicht nachhaltig. Und genauso hat man das ja auch gesehen schon bei Miley Cyrus oder sowas mit dem Twerking und so, wo sie dann auch eine Zeit lang in diese vermeintliche Urban-Richtung abgedriftet ist. Und dann ja, sich ja später auch dazu bekannt hat, dass es für sie irgendwie ein Trend war, dass das nicht richtig war und dass sie jetzt wieder zurückfindet zu ihren Country-Wurzeln, wo sich dann halt auch total viele Menschen einfach verraten gefühlt haben. Dachten, okay, cool, du hast das jetzt genutzt für dein Come-Up so, um dein irgendwie Good Girl-Image abzulegen aus den Hannah Montana-Zeiten. Und jetzt ist halt wieder, jetzt bist du so back to reality gegangen irgendwie. Und auch im Film sieht man das zum Beispiel mit so Whitewashing-Sachen, wie zum Beispiel Prince of Persia, der dann irgendwie gespielt wird von einem Jake Gyllenhaal. Oder auch Ghost in the Shell irgendwie. Es ist ja ein Anime gewesen, auf dem das basiert. Und das dann von Scarlett Johansson gespielt wird in der Hauptrolle. Und so.
Aber haben Sie das Gefühl, dass sich trotzdem, jetzt haben Sie auch noch aktuelle Beispiele aus der Jetztzeit genannt, wo immer noch problematische Darstellungen vorhanden sind, aber dass da was in Bewegung ist, dass sich gerade auch etwas verbessert, dass das Verständnis und die Awareness sozusagen auch dafür da ist, für diese Themen, für diese Perspektiven?
Ich denke, irgendwo gibt es immer irgendwo Verbesserung, aber die ist auf jeden Fall noch nicht überall angekommen. Ich glaube, es gibt immer noch problematische Produktionen in Amerika oder vielleicht auch weltweit, wo da eben kein Bewusstsein für da ist. Ich glaube, was wir erreichen müssen, ist halt was so ein generelles Verständnis von kultureller Aneignung und auch wie schädlich das ist für die Creators. Und wenn das erreicht ist, dann glaube ich auch, passieren solche Sachen nicht. Es ist, glaube ich, generell so ein Problem, dass Teams nicht divers aufgestellt sind, dass sie wahrscheinlich sehr weiß besetzt sind, wo Menschen sich halt nicht in so die Lage von POCs oder schwarzen Menschen so hineinversetzen können, um halt solche Dinge zu berücksichtigen. Und ich denke, das ist halt so ein Anspruch, was jeder haben sollte, ist sein Team einfach so divers wie möglich aufzustellen. Dann passieren solche Sachen halt auch nicht.
Über Intersektionalität in der Popkultur habe ich mit den Macherinnen der queerfeministischen Partyreihe Homies und des Podcasts RealitäterInnen gesprochen, Lucia Luciano und Gisem Adiyaman im Corso-Gespräch. Vielen Dank.